Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Genrekino aus Deutschland, das bietet der Film Das Ende der Wahrheit, der jetzt im Kino zu sehen ist. Darin nimmt der Regisseur Philipp Leinemann den deutschen Geheimdienst unter die Lupe. Der Film beginnt mit einer Nacht, die Martin Behrens, Experte für Zentralasien beim BND, und eine Journalistin verbringen. Wie sich bei einer Pressekonferenz später herausstellt, ist sie an einer großen Sache dran.
Guten Tag, Dr. Kosmeier. Sagen Sie, ist es zutreffend, dass der Bundesnachrichtendienst den Amerikanern Zielkoordinaten für deren Drohneneinsätze liefert, die ja bekanntlich von Rammstein koordiniert werden?
Wir pflegen ganz grundsätzlich die Arbeit unserer Nachrichtendienste nicht zu kommentieren. Und aber ich werde auch in diesem Fall von unserer Gewohnheit keine Abweichung zulassen.
Aber Dr. Vosmeier, stimmt es denn nicht, dass der BND gezielt Asylbewerber aus Krisenregionen verhört, um an Aufenthaltsorte von gesuchten Terrorverdächtigen zu kommen? Kommt das nicht Beihilfe zum Mord gleich?
Die Journalistin wird bei einem Terroranschlag in München erschossen. Martin Behrens beginnt dem nachzugehen und gerät in einen Strudel aus Intrigen und Machtmissbrauch. Der Regisseur Philipp Leinemann ist jetzt im Studio. Herr Leinemann, in Ihrem Debütfilm von 2014, Wir waren Könige, da haben Sie Korruption und Machtmissbrauch beim SEK thematisiert. Jetzt in Das Ende der Wahrheit geht es um im Großen und Ganzen die Machenschaften und Vorgehensweisen des BND im In- und Ausland. Was fasziniert Sie an diesen Themen, an dieser Einrichtung Polizei bzw. Nachrichtendienst?
Im Grunde genommen geht es mir um diese Behörde, die so nach außen in ihren Schein wahrt. Und es ist natürlich nicht der erste Film, der über diese Thematik wie bei Könige auch gedreht wurde. Und wenn man dann plötzlich so einen Zugang bekommt zu einer neuen Sichtweise, so wie ich damals über private Kontakte beim SEK dann neuen Einblick hatte in diese Polizeiwelt, war es dann hier auch so, dass ich die Möglichkeit hatte, mal in eine Welt reinzugucken oder dem Zuschauer eine Welt zu zeigen, die er noch nicht kennt. Das ist so bei beiden so die Grundmotivation gewesen. Ich habe letztens ein Treatment gefunden von einer der ersten Fassungen, das war zu Beginn der Filmhochschule. Da ging es eigentlich darum, was so passiert mit diesen Drohnenkriegen. Damals kannte kein Mensch eine Drohne, keiner wusste, dass der Pilot irgendwo in Nevada sitzt.
Also jetzt für diesen Film, für genau, das Ende der Wahrheit, genau. Hatten Sie schon während der Filmhochschule ein Treatment geschrieben?
Im Grunde genommen passiert das fast zeitgleich zu Könige, dass ich auch daran schrieb. Also dass ich auch immer gerne Filme mache oder mich für Geschichten interessiere, die ich auch gerne gesehen habe als Junge. Ich bin natürlich mit dem amerikanischen Kino auch groß geworden und mochte schon früher Polizeithriller wie Heat oder diese alten Jack Ryan-Filme oder Syrianer, dass man halt so einen Einblick bekommt in diese dunkle, abgeschottete Welt. Und dann gab es so einen Artikel über diese Drohnen und keiner wusste, was das ist. Das, wie gesagt, der Pilot sitzt irgendwo in Nevada, das Ding startet in Ostafrika, fliegt rüber nach Zentralasien. Das Ganze wird kontrolliert und gesteuert von Rammstein aus in Deutschland. Und das ist ein Krieg, der nicht erklärt wird, der heimlich abläuft, wo Menschen schon präventiv umgebracht werden, um gewisse Möglichkeiten eines Terroranschlages zu verhindern. Und niemand erklärt jemanden einen Krieg. Es ist richtig eskaliert eigentlich unter Obama. Und dann kam das immer mehr ab. Und das war so die Grundgeschichte. Da dachte ich, interessant, dass so Deutschland da so im Mittelpunkt steht, dass der BND auch gezielt dann Asylantenheime ausfragt. Und die hatten auch eine eigene Befragungsstelle dafür eingerichtet, um an Terrorverdächtige ranzukommen, deren Handydaten, womit eine Drohne sofort die Position lokalisieren kann. Und was machen die mit diesen Informationen? Und so kam das eine zum anderen. Aber im Grunde genommen stand zuerst eine lange, lange Recherchearbeit vor mir. Es passierte einfach. Also es ist eine ganz andere, als was wir uns immer vorstellen, dieser Mythos von Geheimdiensten. Deswegen gibt es auch diese unendlich vielen Verschwörungstheorien. Und wenn man das dann alles liest, dann merkt man, es sind eigentlich Arbeitsämter. Es ist leider sehr ernüchternd, dann zu sehen, was da alles schief geht und was die können und was sie nicht können.
Sie haben ja auch beschrieben, wie viel Sie recherchiert haben, wie viel Sie gelesen haben. Es geht ja um Großen. Die große Frage ist ja auch so ein bisschen, was darf eigentlich der BND im Inland, was darf er tun? Welche Methoden sind legitim? Wie darf er vorgehen? Sie haben aber ja keinen Dokumentarfilm gemacht, sondern einen Spielfilm. Wie haben Sie dann all das Wissen, was Sie angesammelt haben, wie haben Sie daraus dann eine Geschichte entwickelt, in deren Zentrum ja ein Analyst steht, der Informationen sammelt für den BND?
Ich weiß
noch, gespielt von Ronald Seefeld.
Als ich über Könige geschrieben habe, sah mein Zimmer selber aus wie das eines Verschwörungstheoretikers durch diese vielen Figuren. Und da gab es so diesen kleinen Jungen und diese ganzen Fäden. Und das war verängstigend. Meine damalige Freundin hat sich kaum in dieses Zimmer getraut. Da habe ich mir geschworen, bei meinem nächsten Film gibt es eine Figur mit einem Ziel. Nämlich Ronald Seefeld löst dieses Rätsel. Das Problem war, dass ich dann erstmal, eigentlich sind nur 5% von allem, was ich recherchiert habe, in so einem Stapel von Moleskine-Büchern, die ich mir letztens mal wieder durchgelesen habe, sehr, sehr wenig dann eigentlich nur, was in die Geschichte reinkam. Und trotzdem wirkt es so überfrachtet oder so viele Themen, die da irgendwie drin sind und diesen Fokus halten. Am Ende sah mein Zimmer wieder aus wie das eines Verschwörungstheoretikers. Es war wieder ein Riesenballett an Geschichten. Und da den Fokus zu halten, das war das Schwierigste. Ja, es ist am Ende die Reise einer Figur, die diese Verschwörung dahinter aufdeckt. Und es ist ja nicht nur eine Schelte gegen den BND. Im Grunde genommen ist ja auch der BND, mit dem geschieht etwas, was viele in dieser Organisation gar nicht wollen oder nicht kommen sollen. Dasselbe ist übrigens bei vielen Geheimdiensten. Auch die CIA schüttelt den Kopf über das, was da zum Teil abläuft. Und das größte Problem, die größte Gefahr, die wir ja gerade im Irak gesehen haben, ist, dass die Privatwirtschaft immer mehr Hoheitsaufgaben übernimmt. Die Privatisierung von Hoheitsaufgaben, und das ist eigentlich das, wovor der Film warnt. Im Grunde genommen wird auch mit dem BND ja zum Teil da etwas gemacht, was viele nicht wissen oder was so hinterrücks kommt. Und das ist eine Aussage von einem ehemaligen, ich weiß es nicht mehr, Minister oder Bundespräsidenten, der sagte, oder was Fehling dann sagt, das ist der neue Lobbyismus, gezahlt wird später, dass die meisten Beamten während ihrer Zeit schon diese Verträge mit der Privatwirtschaft machen für Ministerien, später dann nach ihrer Politikerkarriere sich in dem Vorstand dann plötzlich wiederfinden für ein sehr lukratives Gehalt. Das ist der neue Lobbyismus, gezahlt wird später. Das ist die Gefahr.
In dem Film ist das thematisiert in Form einer ominösen Organisation, die, wie sich dann herauskristallisiert im Laufe des Films, mit dem BND irgendwie oder beziehungsweise mit einer Person im BND Geschäfte macht oder zusammenarbeitet, um sich da zu positionieren. Mich würde nochmal diese Figur von Ronald Seefeld interessieren, Martin Behrens, dieser Analyst, wie der angelegt ist. Es ist ja kein klassischer Agent. Trotzdem ist es schon so eine eigentlich doch klassische Figur des Kämpfers gegen das System auf der Suche nach der Wahrheit, dessen Privatleben darunter leidet, dessen Beziehung darunter leidet. War das dann auch bewusst so gesetzt, so ein bisschen so eine klassische Heldenfigur, die es vielleicht auch braucht in dem Genre?
Ist interessant, weil Sie sagen, er ist kein klassischer Agentenheld oder Spion und gleichzeitig wirkt er klassisch. Im Grunde ist er sehr klassisch für was ein eigentlicher BND-Agent ist. Das sind ja keine mit Waffen hoch spezialisiert ausgerüstete Killer, die da irgendwie wie James Bond alleine durch die Welt laufen, sondern es sind sehr rationale Menschen. Seine Aufgabe ist ganz pragmatisch. Er wertet Lageberichte und Nachrichten aus und legt sie dann seinem Vorgesetzten vor. Und diese Arbeit wurde in den 90ern korrumpiert, weil die beste Quelle ist eigentlich der Mensch. Vor Ort in den diversen Ländern dann ein Lagebild erstellen, ein Gefühl kriegen, was ist die gesellschaftliche Situation. Das wurde aber abgezogen, was dadurch dann führte, dass zum Beispiel das Zitat dann kam Anfang 2002, 2003, als dann auch die Amerikaner am 11. September sich breit machten. Sie wussten überhaupt nichts mehr über den Nahen Osten. Sie haben gesagt, fuck, wir haben alles abgezogen. Wir haben uns so auf die digitale Satellitentechnik verlassen, dass, wie der eine sagte, der Nahe Osten ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Und er ist so dieser Agent der alten Schule, der noch sehr daran glaubt, wie Alexander Fehling so diese neue Generation von Agent verkörpert. Und ja, natürlich ist er klassisch im Sinne von, er will die Wahrheit herausfinden. Das ist ja so das, warum wir Deutschen aus den Krimis lieben, zwei Kommissare gehen in einen Raum und stellen ganz viele Fragen. Wir wollen wissen, was steckt wirklich dahinter. Ein Rätsel lösen ist ja, deswegen funktionieren Verschwörungstheorien auch schon seit dem Mittelalter so gut. Ich weiß da etwas, was du nicht weißt. Und dieses Rätsel dann zu lösen, ist das, was narrativ ist. Die Schwierigkeit war die Motivation, warum er das alles riskiert, wie Sie sagen, die Familie, seinen Job und so. Wofür eigentlich? Einmal merkt er natürlich, es ist nicht mehr das, wofür er mal angetreten ist. Aber es gab einen neuen Kontext, das kam dann durch die Figur von Antje Traun. Es war eigentlich mal ein Freund vom MAD, Militärischer Abschirmdienst, der umkam, der eigentlich herausbekommen hat, dass es da illegale Waffengeschäfte gibt. Und jetzt war es eine Journalistin, die seine Hilfe brauchte, umgebracht wurde und er merkt, an diesem Tod stimmt was nicht. Und was auch interessant ist, dass wir zu der Zeit, als ich dieses Buch schrieb, und es gab schon damals einen Terrorangriff in München, es gab den Mord an dieser Journalistin, und das war alles noch so, glaubt man das? Das ist so, ist doch in Deutschland. Und das Erschreckende ist, dass es dann so gegen Ende der Produktion diese Fragen nicht mehr gab, weil das alles passiert ist. Wir hatten ja vor kurzem auch wieder einen Bombenanschlag in Malta auf einer Journalistin, die sich zu tief gebuddelt hat. Wir hatten das am Breitscheidplatz und so weiter. Das verschwand dann. am Ende ist es vielleicht gut, weil der Film jetzt dadurch irgendwie eine Aktualität bekommt.
Und trotzdem folgt ja der Film selber auch einer Tradition an Genrefilmen, die es ja in dem Bereich gibt. Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie damit aufgewachsen sind. Wie groß war der Einfluss von US-amerikanischen Genres, die ja bis zur Jetztzeit gehen, à la Homeland oder so?
Die letzten Filme oder Arbeiten habe ich dann oft gar nicht mehr gesehen, aber so diese klassischen Jack Ryan-Filme haben sicherlich ihren Einfluss hinterlassen. Das Interessante ist, das merkt man oft erst im Nachhinein. Ich habe letztens mal wieder einen Film nachts gesehen, da dachte ich, ah, interessant. Aber so sagte Spielberg, ging es ihm auch mal, weil er dann irgendwann auch merkte, wie viel er von Hitchcock irgendwie unbewusst geklaut hat. Und man wächst mit diesem Film auf und irgendwie schwingt es nein mit. Man merkt gar nicht, wie man das unbewusst dann als Inspiration mitnimmt. Ja, das ist ein großer Anteil, was die eigentliche Motivation ist oder die eigentliche Lust an solchen Filmen für mich als Geschichtenerzähler. Das stimmt schon.
Und wie gehen Sie dann damit um? Weil Sie sind ja doch auch im deutschen Kontext, müssen mit deutschen Mitteln arbeiten und so. Dieses Genre ist in Deutschland einfach nicht so etabliert.
Ja, also ich wehre mich so lange wie möglich gegen diese Schere im Kopf. Es fing ja sehr früh damit an, wie Sie sagen, dass man schon an der Filmhochschule und dann mit den ersten Gesprächen mit Redakteuren so eingetrichtert bekommen hat, wir sind in Deutschland, du musst eine deutsche Perspektive erzählen mit deutschen Figuren. Natürlich erzähle ich dann eine Geschichte eines BND. Die großen Geschichten sind natürlich eher bei der CIA oder so zu finden oder bei Mossad. Aber dann gibt es halt keine Chance, ist ja auch irrwitzig, in Deutschland einen Film über einen CIA-Agenten zu machen. Jetzt war ich mal lange in Los Angeles, haben sie gefragt, könntest du dir diesen Film auch international vorstellen? Mit einem CIA-Agenten. Ich sage, naja, das erste Treatment war eins mit einem CIA-Agenten. Welche Genre hier funktioniert, welches nicht, wenn ich danach gehe, welche Bücher ich schreibe, ich glaube, dann habe ich die Motivation, warum ich diesen Job oder diesen Beruf mal machen wollte, verloren. Ich versuche noch nicht irgendwie so einen Film zu machen, der nach irgendwelchen Mustern abläuft, was am erfolgreichsten ist.
Und nun läuft das Ende der Wahrheit im Kino. Philipp Leinemann ist der Regisseur. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Danke sehr.